Willkommen zu einer weiteren Folge des Ox-Podcasts. Heute ist Donnerstag. Ich bin räumlich und zeitlich orientiert. Gestern Abend hatten wir eine Lesung hier in Solingen. Zu Gast war Ulrich Gutmeier, der Autor des Buches Wir sind die Türken von morgen. Hallo Ulrich oder Uli, wie spricht man dich eigentlich an? Was ist
bevorzugt? Ja, das ist interessant. Das kannst du so machen, wie du willst. Früher natürlich Uli, ne, in der Schule. Ich war dann irgendwann mal so als Achtjähriger, hat es mich genervt, weil bayerisches Schulbuch gab es zwei Protagonistinnen, Uli und Heidi. Irgendwann wollte ich nicht mehr so schulbuchmäßig angesprochen werden. Habe ich jahrzehntelang darauf bestanden, ich heiße Ulrich. Inzwischen aber in der Taz auch. Manche sagen Uli, manche Ulrich. Ist mir alles recht, wie du magst.
Gut. Du hast gerade schon zwei Sachen angesprochen. Einerseits Taz. Mhm. Du bist Redakteur bei der Taz. In welchem Bereich?
Ich war lange Jahre Kultur. Ich war verantwortlich für die Berlin-Kulturseite, also lokale Kultur in Berlin. Jetzt bin ich ein halber Mensch in der Kultur und ein halber Mensch im Politikressort Wochentaz.
Die Leute, die Taz lesen, das ist also das Ding, was am Wochenende kommt und dann genau. Für eine Woche Bestand haben soll als Wochenmagazin, äquivalent zu genau. Spiegel oder ähnlichen,
genau. Freitag,
was auch immer.
Ja, war früher die Wochenendausgabe, ja, früher ist sie noch Sonntaz, lustigerweise, obwohl sie am Samstag erschien. Ist jetzt gedacht, liegt auch im Kiosk eine ganze Woche und Politikteil ist eben die ersten logischerweise Seiten von der Seite 3 bis zur 12 und da versuchen wir jede Woche eher kleines Team dann halt so aktuell zu sein und trotzdem so ein bisschen hintergründig was zu machen, ja.
Ja, ich habe gerade noch mal in deinem Buch auf die letzte Seite geschaut, die beiden letzten Seiten zu den Danksagungen und ja. Da finden wir dann tatsächlich einige Namen, die uns verbinden, obwohl tatsächlich wir uns nur über Ecke kennen. Mhm. Du kommst aus Dillingen an der Donau, nicht im Saarland. Mhm. Ich aus Heidenheim an der Brenz. Das sind zwei Orte, die halbe Stunde mit dem Auto entfernt liegen, 30 Kilometer über Landstraßen, neblige Landstraßen.
Neblig, ja.
Wir waren definitiv in den gleichen Läden unterwegs, Ende der 80er.
Ja.
Sind auch gleich beide Jahrgang 68. Mhm. Aber tatsächlich damals, wie es so ist, man koexistiert, aber nimmt sich wechselseitig gar nicht wahr.
Ja, das ist interessant deswegen, weil man ja denken würde, wir haben uns gestern vor der Tür bei der Lesung auch über die Frage von Provinz unterhalten. Man ist ja weit weg von den großen Metropolen und man würde denken, alle kennen sich da. Aber es gibt dann doch so viele Leute, die zum Teil auch, genau wie bei uns, wir haben uns nie kennengelernt, ne? Lustigerweise. Obwohl wir wahrscheinlich auch manche Konzerte zusammengegangen sind, ohne uns zu kennen, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, du warst in Heidenheim, wo die legendäre, zumindest an manchen Tagen, Indie-Disco, würde man so nennen, Klappe, war ein Laden. Wir waren offensichtlich auch an den gleichen Donnerstagen im Violet in Neu-Ulm.
Neu-Ulm, ja.
Bei den Kasernen, wo auch viele Amerikaner auftauchten. Ja. Was damals so der Hotspot während der Zeit, ja, Mitte, Ende der 80er war das der Punkt, der Fluchtpunkt für Leute aus 100 Kilometer Umkreis,
ja.
Um ihre Musik zu hören. Was war unsere Musik? Was war deine Musik?
Oh ja, wenn ich damit jetzt anfange, dann wird es länger. Ich habe recht unterschiedliche Musik gehört. Du hast ja gesagt, wir sind beide 68, das heißt 1980 waren wir 12. Heißt also bei mir, dass ich wirklich mit so neuer deutscher Welle sozusagen eingestiegen bin in die wirklich zeitgenössische, interessante Musik. Von da aus dann so in eher den Underground gegangen bin, so mit meinen Interessen. Eine Band, die ich geliebt habe, war damals eben Duff, so als 14-Jähriger. War ja schon recht radikale Musik, die aber lustigerweise in den Charts war damals. Und dann habe ich so ziemlich alles gehört von Punk, so traditionelleren Punk, sage ich jetzt mal, so mit Gitarren, über so experimentellere Sachen, elektronisches, aber auch Hip-Hop und aber viel Hardcore-Punk. Also die zweite Hälfte der 80er war ich auf doch einigen Hardcore-Punk-Konzerten und alles, was so verwandt ist damit.
Auch da hatten wir schon Parallelen festgestellt bei den gleichen No Means No-Konzerten in Augsburg waren wir und Ähnliches. Ja. Und eben auch in diesen Orten dann, das waren schon in einigen Podcasts, hatte ich das thematisiert und Interviews, auch mit Markus Steiger in dem Interview, wo man halt dann wirklich in diesem Großraum, sagen wir mal, zwischen München und Stuttgart waren nicht die Metropolen das Entscheidende, sondern es waren die Provinzstädtchen, in denen Dinge sich abspielten, wo irgendwelche Dorfjugendzentren oder Kneipen oder Discos partiell übernommen wurden von Leuten, die entsprechende Musik hören wollten. Und da fanden dann Dinge statt.
Ja. Ja, die coolsten Konzerte, glaube ich, habe ich zum Teil wirklich gesehen. Und mir fallen die Namen gar nicht alle mehr so ein, aber so Geislingen war ein wichtiges Jugendzentrum.
Maikäferhäusle hieß das.
Hieß das? Okay,
das, ja, und die Rätschenmühle gab es noch, die gibt bis heute. Genau.
Aber auch halt so bei uns näher, Donauwörth, Jutze, Günzburg gab es keinen Ort, aber dafür viele Bands, die so gerne mal auch so
Haldenwang
gab es aber, ja. Aber so Open Airs haben die gemacht. Also wirklich vom lokalen, kleinstädtischen und dann halt größere Acts, dann sind wir meistens nicht nach Stuttgart, sondern nach München gefahren. Also ein Beispiel, die Butthole Surfers spielten dann halt irgendwann mal in München, glaube ich, Alabama Halle oder so. Dann fuhr man nur nach München. Aber ansonsten, wie du sagst, viel kleinere Städte und erstaunlicherweise gab es da echt eine große Szene. Vielleicht auch, wie du sagst, zu Recht dadurch bedingt, dass die Leute halt immer sehr mobil waren. Ne? Man setzte sich dann ja ohne weiteres in ein Auto mit 4, 5 Leuten und fuhr dann halt auch mal 80 Kilometer, weil wir halt wussten, da spielt eine Band und damals gestern schon drüber unterhalten, verrückt zu sehen, wie man das damals gemacht hat. Ne? Also über Flyer, Fanzines, aber Mund-zu-Mund-Propaganda vor allem, würde ich sagen, weil es gab ja kein Internet, gab ja nicht mal MTV oder sowas, ja.
Ja. Ja, interessant eben, wie wichtig die Mobilität damals war. Ja. Also es war, wer dort den ersten Führerschein hatte und dann auch noch ein Auto, ein eigenes oder von den Eltern eins bekommen könnte, war der König.
Ja.
Wer war bei euch der Fahrkönig?
Es gab so verschiedene und man muss auch sagen, der eine war ein sehr guter Fahrer, aber dem hatte man auch so ein bisschen Angst. Aber andererseits, man ist ja jung und fügt sich in sein Schicksal, wird dann schon irgendwie klappen. Aber zum Teil, wie da über die Landstraßen geheizt wurde des Nachts, das war schon auch ein bisschen irre. Ich bin meistens eingeschlafen auf dem Rückweg, auf der Rückbank, weil ich bin nicht gefahren. Ich war fast nie der Fahrer, nee.
Aber du hast einen Führerschein.
Ja, ja. Nee, musst du ja machen auf dem Land. Also alle machen, also fast alle machen ja, wenn ich mit 18 Punkt, machst du deinen Führerschein. Ich hatte nie ein Auto. Ich konnte das von meinen Eltern benutzen, wenn ich es brauchte, aber ich hatte immer Freunde, die ein Auto hatten und ich war immer Mitfahrer, oft so Navigator, auch saß nicht immer hinten schlafen, sondern manchmal auf dem Beifahrersitz.
Mit dem Autoatlas in der Hand, um zu gucken, wo man jetzt langfahren kann.
Viel muss. Im Auto. Und manchmal auch so sinnlose Sachen, die dann so im jugendlichen Leichtsinn und Wahnsinn passieren. Ich kann mich noch erinnern, wir waren irgendwann im Württembergischen auf eine Party eingeladen. Die Leute kannten wir so flüchtig. Aber hat sich keiner die Mühe gemacht, sich mal so eine genaue Adresse geben zu lassen oder gar eine Telefonnummer. Das hatte man nur so gehört. Da war man so halb mit eingeladen. Dann fährst du eine Stunde irgendwo hin in irgendeiner Wohnsiedlung, findest die Party aber gar nicht, weil du gar nicht genau weißt, wo die ist. Und dann unverrichtete Dinge fährt man halt wieder heim oder so. Aber man hat ja Spaß im Auto gehabt, ne?
Ja, das ist natürlich selbst, also 40 Jahre später, führt man natürlich genau diese Diskussion über den individualisierten Personenverkehr, ja, ja. Sprich Autoführerschein. Und tatsächlich ist es interessant, dass heute wohl die Zahl von Jugendlichen, die eben ländlich, eher ländlich leben, dass nach wie vor mehr Leute Führerschein machen. Und dieses, was ihr Berliner in eurer Bubble da so wahrnehmt, dass keiner mehr Auto fährt, das ist halt tatsächlich eine sehr großstädtische Wahrnehmung der Realität.
Absolut. Wenn du aber vom Land kommst, ja, dann weißt du, wie das ist. Ne? Also ich würde jetzt auch nie auf die Idee kommen, zu sagen, da, Leute, jetzt fahrt mal Fahrrad oder so. Weil wenn du in irgendeinem Kaff wohnst, du brauchst halt ein Auto. Aber du musst mindestens jemanden kennen, der eins hat. Ja, das geht gar nicht anders.
Ja. Ja. Ich leite jetzt schon mal direkt über zu deinem Buch mit dem Titel Wir sind die Türken von morgen. Neue Welle, neues Deutschland. In dem es eben auch geht um den Anteil von Menschen mit, ja, damals hat man gesagt, Ausländer.
Die Ausländer. Hießen die einfach.
Menschen Punkt. Mit Migrationshintergrund, ja.
Ja.
Wie war das denn in jener Bubble, in Dillingen, in dieser Szene? Gab es da Menschen mit Migrationshintergrund, die wiederum unsere Musik gehört haben? Wie erinnerst du das?
Das ist interessant. Ich habe letztens, als ich wieder zu Besuch war, jemanden getroffen, den ich nur so vom Rande her kannte, türkisches Gastarbeiterkind, der meinte, und der sah auch super aus, ich habe den jetzt getroffen, Anzug, Sonnenbrille, super smart, macht jetzt auch in Immobilien, also verdient ordentlich Geld, sah super smart aus, wie gesagt, und erzählte mir, dass er in die Kneipe gegangen ist, manchmal, in der wir alle rumhingen, was eher so der Alternativ-Hangout war, also weil in einer kleinen Stadt müssen ja alle zusammenkommen, also die sogenannten Alternativen, also mit dem Strickpullover, die immer noch die Musik der 70er Jahre gehört haben, wo wir immer gesagt haben, Leute, ihr seid so jung wie wir, kommt mal in die Gegenwart. Dann natürlich viel so New Wave, Gothics. Ne,
war eine, wie ist die Kneipe?
Das Schiff, traditionell, wurde übernommen von so eben älteren, so ein bisschen freakigeren Leuten. Das hieß dann 1984, weil das 1984 von denen übernommen worden war. Und da kamen eben alle zusammen. Und der hat mir dann erzählt, ja, da war ich auch gern. Ich habe da die Sandwiches gegessen, aber so euer Style und eure Musik haben mich halt gar nicht interessiert. Das ist, glaube ich, schon auch dort gewesen, wie anderswo auch, dass viele von den Gastarbeiterkindern jetzt nicht so punk-affin waren dort, sondern eher auch Funk, Hip-Hop, die haben halt Prince gehört, ja. Aber weil das so klein war, kannte man natürlich die Leute alle. Und es ist bis heute so, dass die guten Kneipen in Dillingen von jemandem gemacht werden, der ein Kind türkischer Gastarbeiter ist. Also es war ganz normal, dass man zusammenkommt. Aber mir ist eben damals schon aufgefallen, und das Interessante ist, dass man gar nicht groß drüber nachgedacht hat, sondern man hat diese Tatsache von der Einwanderungsgesellschaft Deutschland einfach als gegeben hingenommen, ne? Weil ich habe ja kurz erwähnt, ich war DAF-Fan. Und wenn du Fan bist, du merkst ja dann schon, okay, Gabi Delgado Lopez ist jetzt nicht Herr Müller. Also der muss irgendeine Migrationsgeschichte haben, die uns damals aber gar nicht bewusst war. So viel konnte man ja auch nicht lesen. Und jetzt bei meinen Recherchen habe ich eben festgestellt, dass es halt doch viele Leute gab, die im frühen deutschen Punk in der neuen Welle dabei waren, die eben ganz selbstverständlich, wie ich es gerade geschildert habe, eben Teil auch von Bands waren, aber das eben gar kein Thema war, weil es waren ja, Punk sein hieß ja anders sein als der Rest und da war es eben egal, wo du im Grunde auch herkommst. Ne? Haben sich ja alle als Punk sozusagen neu erfunden.
Aber trotzdem, wenn ich das überlege, wenn ich jetzt über die Jahre, wer fällt mir ein? Ja, das mag eine selektive Wahrnehmung sein oder vielleicht auch gar keine Wahrnehmung, dass die Leute vielleicht nicht unbedingt danach irgendwie einordnen, aber ich weiß nur von Name vergessen, von den Emils, mit zumindest vom Namen her, klar, direkten türkischen Hintergrund. Und Cem von aus dem Ruhrgebiet von den Robot-Kanaken.
Ja, richtig, gut. Die haben ja auch in ihrem Namen, haben die ja auch sozusagen die Herkunft von denen, und den Kontext
drin. Aber ansonsten war unsere Punk-Hardcore-Szene in Süddeutschland in der Zeit schon sehr
weiß.
Biodeutsch, würde man
sagen. Biodeutsch und
weiß, ja. Also da, glaube ich, Lee Hollis irgendwie so das Ausländischste, was man in dieser Szene irgendwie wahrgenommen hat.
Ja, das stimmt. Also was ich da dann immer noch erzähle, wenn man da so ganz tief reingeht, sozusagen soziologisch, was ich erstmal mal festgestellt habe, was ich sehr interessant fand. Also ich komme aus einer halb schwäbischen, halb schlesischen Familie. Ja? Also meine Mutter ist das jüngste Kind von Vertriebenen aus Schlesien.
Bei mir genauso.
Sind viele ja aus in Bayern oder im Süden gelandet. Die waren verschrien, genauso wie bei manchen Leuten Flüchtlinge 2015 als Flüchtling. Ja? Flüchtling. Und ich merke das auch immer noch sozusagen in so familiärer Geschichte. Was passiert, wenn Leute wo rausgerissen werden und woanders ankommen müssen, nur einen Koffer dabei haben und darauf angewiesen sind, dass sie halbwegs vernünftig behandelt werden, ja?
Das Interessante ist, wenn ich da kurz anmerken darf, dass eben mütterlicherseits meine Großeltern tatsächlich eben auch aus dem deutschsprachigen Teil Tschechiens und väterlicherseits Urschwaben.
Ja.
Und da waren genau diese Dinge, die heute irgendwie so rausgekotzt werden von den Leuten. Ja, die dahergelaufenen Flüchtlinge, die kriegen das Geld in den Arsch geschoben und wir haben hier nur eine Eigentumswohnung,
genau.
Vaterseits und Mutterseits, und die haben sich da ein dickes Haus hingebaut.
Mhm.
Genau solche Sachen.
Das war der Talk auch in den 1950, ja? Ist interessant.
Das ging bis in die 80er.
Ja, also klar, also das ging dann weiter. Ja, absolut. Nee, und ich erzähle das jetzt deswegen, weil ich es interessant fand, dass ich festgestellt habe, also alle meine Freunde, die allermeisten davon waren jetzt nicht so Autochtone, ne, aus so schwäbischen Dörfern, sondern alle hatten quasi so komische Mix familiäre Hintergründe, wo ich mir dann dachte, jetzt waren das ja Leute, die kamen aus Deutschland nach Deutschland, und ich war natürlich auch nie ein Fan dieser vertriebenen Verbände. Ich fand das immer, dieser Revisionismus, ja, irre, ja, Schlesien bleibt unser. Was für ein Quatsch, ja, Krieg anzetteln, verlieren, Pech gehabt, ja. Um es ganz kurz zu machen, ja. Das heißt, politisch waren die mir überhaupt nie nahe, aber ich fand das sozial trotzdem interessant, dass offensichtlich fast alle meine Freunde hatten so einen Background, also offensichtlich so eine Problematik, ja, genau wie du berichtest. Also, dass Leute wohin kommen und irgendwie kämpfen müssen und so gedisst werden von Leuten, ja.
Schon, gleichzeitig spannend, haben ja. wir dann aber jetzt ja diese, also ich hatte auch im Vorfeld, hatte ich mir Gedanken gemacht über den Podcast, hatte ich überlegt, so okay, wie war das bei mir in der Grundschule, Schwäbische Kleinstadt? Ja, da war dann, da gab es so eine Siedlung in Heidenheim, wo so 4, 5 so Mehrfamilienhäuser waren, 6 Wohnungen oder sowas. Da wohnten halt dann die Türken und da gab es den Saivedin und das war ein Schläger, vor dem musstest du Angst haben. Der Türke, der hat alle verprügelt.
Ja.
Und in der Klasse war ein Mädchen, Fatima, glaube ich, oder Fatima,
ja.
Die damals auch mit Kopftuch super smart, aber vom Elternhaus total zurückgehalten, ja. irgendwie ja. so was aus sich zu machen. Das waren so meine einzigen Begegnungen, aber die waren so völlig unreflektiert, also zu Grundschulzeiten, bis ich also vielleicht so 11, 12 war. Also man hat das, ich sag mal, die waren da, aber man hat irgendwie gar nicht so jetzt diese ganze Dimension, die das bedeutete, warum diese Familien hier waren, wieso sie möglicherweise Schwierigkeiten hatten in der Schule und all sowas, das wurde überhaupt nicht von uns so intellektuell verarbeitet oder thematisiert. Wie erinnerst du solche Begegnungen mit jetzt mal klassischen Gastarbeiterkindern in deiner Schulzeit? Du hattest gerade schon den einen Bekannten da erwähnt.
Ja, also in der Schule, ich hatte in der Grundschule, und da sieht man auch die Dimension, dass nicht Westdeutschland, also nicht West-Berlin oder es vielleicht auch nicht jetzt Wuppertal, Dortmund, so Orte, wo wegen Industrie viele GastarbeiterInnen hinkamen. Ein Mitschüler, der italienische Eltern hatten. Also es gab sozusagen das eine Kind und das war eigentlich eine Selbstverständlichkeit und der war schon in Deutschland geboren, glaube ich. Also der sprach auch wie wir so halbwegs so eine Mischung aus Schwäbisch und Hochdeutsch in der Schule, weil da wurde nicht so ganz kross geschwäbelt. Das war eigentlich normal, ne? Und ich hatte auch, weil ich in der Altstadt wohnte und Altstadt war ja eher so nachkriegsmäßig eher kaputt und niedriger Standard, wo dann auch gerne natürlich so Gastarbeiterfamilien gewohnt haben.
Es war billig und bezahlbar.
Ich hatte Nachbar in der Nachbarschaft auch. Ich hatte genau auch eine Fatma, die so alt war wie ich. Und das ist mir erst jetzt wirklich 30 Jahre später eingefallen, dass ich von der auch so ein paar Sachen auf Türkisch gelernt habe. Und ich konnte ja irgendwann mal zählen, immerhin, ja. So, weil man ist ja als Kind so offen und neugierig und so ein bisschen was nimmst du dann schon mit. Aber es war natürlich was anderes, als wenn du in einer Großstadt aufwächst. Ne? Aber eigentlich, ich erinnere das als eine relative Selbstverständlichkeit. Bei uns gibt es noch einen interessanten Aspekt. Also wenn man jetzt über so Herkünfte redet und kulturelle Unterschiede, wenn man so will. Bei uns gibt es ein großes Kontingent an Jenischen auch in der Gegend. Was ich immer faszinierend fand, also das war eigentlich eher die größte Gruppe, die so eine andere Geschichte hatten als so die Normalos, ja, wie unser eins. Weil die hatten eine eigene Sprache, ganz klar erkenntlich, ne, so einen bestimmten Slang, den man auch dann auch mitgelernt hat, weil das so viele waren. Und das fand ich immer faszinierend, weil das ja bis heute ein bisschen unklar ist, wer die Jenischen sind. Das in der Sprache ist ja viel so Roma.
Damals wurde Roman das Z-Wort ganz eindeutig verwendet.
Ja, richtig, genau. Aber da ist es interessant, weil es gar nicht sicher ist, sozusagen, woher sie kommen. Weil es jetzt nicht Sinti und Roma, wo man weiß, die sind wirklich vor 1000 Jahren nach Europa eingewandert, sondern wahrscheinlich sozusagen prekarisierte, würde man sagen, Leute im Zuge des 30-jährigen Kriegs. Also wo Romanes sprechende Leute, jüdische Leute und quasi Leute, die nichts mehr hatten, am Rande der Städte quasi zusammengelebt haben. Und das war sehr wichtig bei uns. Also auch in unserem Alltagsslang gibt es viele so Wörter, ja. Also der Gatsch zum Beispiel, der Typ, die Chai, die Frau. Also das ist so normaler Wortschatz und viele meiner Freunde, die können es auch richtig gut, ja. Also ich könnte es nie so gut, aber... Also das ist eine interessante Geschichte, ja.
Aber davon ist wahrscheinlich heute nur noch sehr wenig übrig geblieben, weil einfach viele durch wird wahrscheinlich nicht mehr diese Ausdrücke, werden die noch weitergegeben?
Das weiß ich nicht, ob jetzt quasi die nächste Generation, ob das immer noch so stark ist. Das müssen eigentlich meine Freunde dort mal fragen, ob das immer noch so präsent ist. Also als ich aufgewachsen bin, sozusagen in den 70er Jahren, war das normal. Ja? Also da war das wirklich als Gruppe erkennbar. Du hast es auch gehört. Und die hatten natürlich aber auch natürlich einen schlechten Ruf bei so vielen so den ja, schwäbisch, also diesen schwäbisch-schwäbischen Leuten.
Es gab Orte, wo die sesshaft geworden sind. Das ist tatsächlich auch diese Region zwischen Heidenheim und Dilling. Ich nenne es mal bewusst keine Ortsnamen, aber mir werden sie gerade wieder bewusst, wo dann halt wirklich, ich muss es so sagen, da hieß es da wohnen hier die Katzenfresser.
Richtig, genau. Also da gab es ganz krassen Rassismus gegen die Leute.
Ja.
Und also das ist, glaube ich, für mich, würde ich so sagen, fast prägender, als sozusagen so eine Gruppe, die so geadert wird, die, von denen man sagt, so die sind die problematischen Leute. Das waren eigentlich bei uns die Jänischen und gar nicht so sehr die Ausländer. Mhm. Witzigerweise.
Ja. Und du erwähntest es gerade schon, Gabi Delgado Lopez. Mhm. War das deine erste Warnung von jemandem, der offensichtlich aufgrund des Namens nicht biodeutsch ist, im Musikkontext?
Ich glaube schon, ja. Also es ist hier schwer zu rekonstruieren. Ne? Ich meine, ich habe diese Musik wahrgenommen dann so ein bisschen, nachdem sie entstanden ist, aber nur ein bisschen später, quasi also so mit 13, 14. Und ich würde schon sagen, ja, das war schon interessant, dass jemand, der so dezidiert mit deutscher Sprache auch und auch so deutschen Mythologien so ein bisschen oder so mit so einem Märchenerzählungsstil, ne, sowas wie die lustigen Stiefel marschieren über Polen, da hast du ja den gestiefelten Kater, da hast du ja so alte Erzählweisen drin und natürlich auch den Krieg und Verherrlichung von Krieg in so einer Zeile. Also der so sich mit so sehr deutschen Themen beschäftigt. Aber
den Mussolini.
Ja, genau, von Mussolini gar nicht zu reden. Und das war natürlich schon, das habe ich natürlich schon wahrgenommen. Sehr interessant, dass das offensichtlich, ja, also woher der kam, wussten wir ja nicht. Ne? Aber Annahme ist schon irgendwie Gastarbeiterkind wahrscheinlich. Ja? Wobei es bei Gabi Delgado ja eigentlich noch interessanter ist. Oder ein bisschen untypischer ist, sagen wir es so. Weil der Vater zwar und die Mutter so ein Gastarbeiterleben geführt haben im Bergischen Land. Er hat in der Industrie gearbeitet, aber er war anfangs als illegaler Spanier in Deutschland, weil er von einem Tag auf den anderen flüchten musste. Er war nämlich Philosophielehrer, vor allem aber Kommunist. Und er ist unter Franco, musste dann der dann abhauen. Und Gabi, der älteste Sohn, ist dann erstmal zurückgeblieben, weil die mussten ja, wie gesagt, illegal nach Deutschland und sich erstmal hier zurechtfinden. Und Gabi ist dann, bis er 8 war, bei seiner Großmutter aufgewachsen in Andalusien und dann erst nach Deutschland gekommen.
Man darf natürlich nicht vergessen, was, glaube ich, Menschen, die jetzt etwas jünger sind als wir, nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Spanien bis Mitte der 70er eine faschistische Diktatur war und der spanische Hitler, Franco, bis damals an der Macht war.
Richtig.
Ja. Also die ersten, wenn man mal mit seinen Eltern, Großeltern redet, die sind damals noch in eine faschistische Diktatur in den Urlaub geflogen.
Richtig, ja.
An die Costa Brava und nach Mallorca.
Ja, absolut, mehr muss man erzählen. Also der musste da abhauen und das wusste ich nicht, diese Details, aber es war ja klar mit dem Namen. Und ich bin mir nicht sicher, ob man in der Sprache von Gabi, da war ich mir nie sicher, ist es einfach, weil wir sind ja schwäbisch, haben wir ja schon festgestellt, hat er einfach so ein bisschen so einen bergischen Land-Ruhr-Akzent in seiner Stimme oder hat er noch einen Rest von sozusagen dem Spanischen drin, weil er das erst mit 8 gelernt hat, war mir auch nicht sicher. Aber er hat ja schon eine sehr eigentümliche, sagen wir mal so, Intonation auch manchmal. Das heißt, das war schon irgendwie präsent, ja, bei ihm.
Wenn man dein Buch liest, stellt man fest, und da war ich dann wirklich eben verblüfft, weil du das natürlich hier sehr gut schaffst, es war natürlich dein Erkenntnisinteresse herauszuarbeiten, diese Spuren von Gastarbeiterkindern, die sie in der NDW und Punk-Szene, das überschneidet sich ja etwas, die hinterlassen haben. Und wie so oft, wenn man seinen Fokus auf etwas legt, stellt man plötzlich fest, ach, da ist ja sowas, da ist also, wenn man ein Hammer ist, sind plötzlich überall nur noch Nägel.
So schaut's aus, ja.
Und man findet dann plötzlich diese Leute.
Ja.
Wie hast du diese Leute gefunden? Über Discogs, über einfach den Namens?
Nee, gar nicht.
Wie hast du das gemacht?
Also dann irgendwann mal, es war so, viele von diesen Bands, über die ich schreibe, die kannte ich vom Namen, hatte ich schon mal was von gehört. Beim kleineren, größeren, je nachdem, in welchem Spektrum wir jetzt sind, Teil kannte ich die Musik auch ganz gut oder hatte sogar Platten. Und dann habe ich natürlich auch während der Beschäftigung auch nochmal neue Sachen kennengelernt, von denen ich gar nichts wusste, dass die überhaupt gibt. Und wenn man sich da so umtut, also ich habe ja wirklich jahrelang dann sehr viel auch auf YouTube mir Sachen angehört, mir auf Discogs billige Platten bestellt. Und dann stellt man einfach manchmal auch zufällig fest, ah, okay, Moment mal, der Name hier zum Beispiel jetzt, die Frankfurter Punkband Bildstörung, eine der ersten Bands dort waren, aber dann so ein bisschen durchs Raster gefallen sind, weil sie ihr Album erst 81 veröffentlicht haben und dann war das eigentlich zu spät vom Sound. Die sind so ein bisschen in der Wahrnehmung unten durchgefallen, die aber eigentlich ganz witzige Sachen gemacht haben. Da liest du dann einfach, guckst, wer sind die Bandmitglieder und da heißt halt einer Musti Üngör. Naja gut, der ist natürlich türkisches Gastarbeiterkind. Und so quasi en passant, wenn man sich intensiv mit dieser Musik und der Zeit beschäftigt, fallen einem die Leute dann auf oder du sprichst mit jemandem, dann erzählt dir jemand was. Also zum Beispiel Soylent Grün, das war die Band vor den Ärzten, hatte einen türkischstämmigen Bassisten, so der später Schauspieler wurde. Und so poppen dann so Leute auf. Es ist so ein bisschen paradox, das sollte ich vielleicht mal sagen. Meine These ist ja eigentlich, dass das Schöne eben an Punk war, habe ich vorhin schon gesagt, dass es ja egal ist, wo die Leute herkommen. Das heißt, da konnten ja alle zusammenkommen. Und dann sieht man eben, dass es doch nicht so weiß und deutsch war, wie man denkt. Also, weil das ja ein Klischee ist, man hat, das ja auch nicht ganz falsch ist.
Wie es heute natürlich auch gerne reproduziert genau. wird von Menschen, die ja jetzt, ich drücke es mal polemisch, aus dem Punk was ans Zeug flicken wollen.
Ja, genau. Da sagt man dann so, das ist ja auch nicht ganz falsch. Also, mehrheitlich stimmt es auch. Aber ich fand halt auch immer die Geschichte, am Anfang war das Klischee, als so Punk in Deutschland reflektiert wurde, hat man gesagt, das ist Arbeitslosenmusik in England, wo die Leute gar nicht verstanden haben, wie viele Leute dort von der Kunsthochschule kamen oder aus ganz anderen Klassenverhältnissen kamen. Und ich glaube, in Deutschland war das eben auch so gerade das Interessante, dass da halt der Gymnasiast mit dem Proletarierkind auf demselben Konzert ist oder in derselben Band spielt. Und dasselbe gilt eben auch für die Kinder von Gastarbeitern und Gastarbeitern, die da auch drin waren. Es war halt einfach sozusagen der Ausdruck der Zeit. Da haben sich junge Leute mit ihrer Zeit auseinandergesetzt, mit den ästhetischen Mitteln, die es da so gab, so avantgardistisch. Und da sind natürlich alle dabei, die so ein bisschen Grips haben und neugierig sind. Und das ist natürlich unabhängig von Klasse, Geschlecht und Herkunft. Wobei auch bei Geschlecht man sagen muss, naja, also deswegen gibt es auch ein kleines Kapitel über Frauenbands und Sängerinnen. Waren natürlich auch unterrepräsentiert in den Bands meistens, ne? War halt auch doch eher männlich, auf der Bühne zumindest, wenn auch nicht vor der Bühne.
Wenn wir das nochmal verschärfen, gab es, bist du irgendwo, ich kann es nicht mehr exakt rekapitulieren aus dem Buch, aber du kannst es mir erzählen, gab es dann tatsächlich auch jetzt mal weiblich gelesene türkische MusikerInnen, SängerInnen?
Nee, also nicht, dass ich mich erinnern kann, das waren alles Jungs. Also die mitgespielt haben, waren alles junge Männer, also mir fällt niemand ein. Aber kann auch gut damit zu tun haben, dass halt generell, wie ich gerade gesagt habe, Frauen in den Bands nicht so stark vertreten waren. Und das halt dann auffällt auch. Ne? Da wird dann auch, also das merkt man dann schon, ne? Östro 430, gleich vier Frauen, die auch gesagt, wir machen eine Frauenband.
X-mal Deutschland,
ja, fünf Frauen. Genau, das waren dann doch die Ausnahmen. Oder halt Malaria in Berlin und Mania Deal. Die kann man dann echt an fünf Fingern abzählen im Grunde. Ne? Sängerinnen gab es dann öfters oder mal eine Bassistin oder so.
Würdest du jetzt mal so Pi mal Daumen empirisch sagen, dass Punk in der Hinsicht schon ein repräsentatives Abbild der Gesellschaft war und durchaus eher inklusiv? Oder war es dann halt, solche Leute waren halt dann auch mal dabei, aber, oder du sagtest also, gerade, wurde es nicht so wirklich thematisiert. Also wie bist du auf Quellen gestoßen, dass es auch thematisiert wurde? Also mir fällt jetzt zum einen, ich habe jetzt gerade etwas wirr gefragt, aber mir fällt gerade noch was ein. Ich glaube, das erste Mal, dass ich in diesem Punk-Kontext konkret auf was gestoßen bin, war natürlich hier in der Tote Hosen-Song Ölüsü.
Ja, richtig.
Der natürlich heute sehr kritisch auch kommentiert wird. Aber es war damals für uns plötzlich so, okay, was ist das? Da wurde auf jeden Fall irgendwas angesprochen, was wir irgendwie so ahnten, dass das vielleicht so ein Thema, Problem ist, wie auch immer. Aber die Hosen haben das so rausgehauen.
Ja. Ich finde gar nicht, ich verstehe gar nicht so genau, was man da so stark kritisieren muss. Ich finde, das ist ein sehr typischer Punk-Song, der so satirisch eine Perspektive einnimmt von diesem Jungen. Für die Leute, die den nicht kennen, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ein Junge geht auf eine Party, verliebt sich sofort, wie das im jugendlichen Alter manchmal so ist, in ein schönes Mädchen. Sie landen im Schlafzimmer der Eltern, wo die Party stattfindet. Und das Mädchen sagt dann aber nachher erst ihren Namen. Sie heißt Ülisü. Und dann fällt dem Jungen so ein bisschen die Kinnlade runter. Moment mal, das ist ja jemand ganz, habe ich jetzt nicht erwartet, ja. Und die will sich mit ihm dann verabreden und er geht aber gar nicht hin, weil das kann er seiner Familie nicht erklären, warum er mit einer Türkin irgendwie jetzt zusammen ist, ja. Und ich finde es eigentlich super toll auf den Punkt gebracht. Also ich finde, Campino hat da einen tollen Text geschrieben, ist auf dem ersten Album, ne, von 83 Opel Gang. Und ja, also, aber das fand ich schon damals, als ich das gehört habe, völlig einleuchtend, weil, wie gesagt, du wusstest, du hattest ja in der Schule und auf der Straße, es gab ja diese Kinder. Und es war auch völlig klar, dass natürlich Anfang der 80er Jahre auch so einen krassen Anti, vor allem antitürkischen Rassismus oder Xenophobie gab, ja. Und insofern völlig einleuchtender, quasi antirassistischer Song, wenn du so willst, ja, für mich. Und aber du hast jetzt gerade nochmal, mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, wird es thematisiert oder war das inklusiv? Ich denke, es war super inklusiv und ich erzähle eine kurze Geschichte in dem Buch. Auch nochmal zurückkommt jetzt auf Bildstörungen aus Frankfurt. Ich hatte erwähnt, der Rhythmusgitarrist, der hat auch alle Songs geschrieben, Musti Öngör. Den konnte ich leider, ich habe ihn nicht treffen können. Ich wollte ihn unbedingt treffen, ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe mit Fred Hüttich gesprochen, der ist der Sänger der Band. Und der erzählte mir, dass bevor sie Bildstörungen gegründet haben, spielte Musti in einer anderen Band. Die sang noch auf Englisch. Und dessen Bandkollege, also er ist ein türkisches Gastarbeiterkind, sein Bandkollege ist so ein Wehrsport-Typ. Er ist so ein Rechter, also wie rechts weiß man nicht, vielleicht war es ja auch nur quasi Pop-Affinität, so rechts sein. Aber eine Wehrsportgruppe ist schon sehr tief in der Szene drin, ja, in der Neonazi-Szene. Also die spielten zusammen in einer Punk-Band, da kann man sehen, also Punk ist wirklich, also inklusiver geht's nicht, ja. Also diese beiden Leute in einer Band zu haben. Und deswegen würde ich sagen, ja, es war inklusiv, ja, unbedingt.
Und wie wurde es, wir hatten es gerade schon, wurde es reflektiert? Natürlich so ein Text wie Kebab-Träume in der Mauerstadt, taucht natürlich auch mal so ein Begriff wie Kebab auf. Ja, ja. Aber das ist natürlich nur so ein Atatürk, der neue Herr und so weiter. Natürlich tauchen da so ein paar so Schlüsselworte irgendwie auf, was ja eher beschreibend ist in einem Songtext. Ja. Aber es wurde natürlich gegen Nazis, gegen Rassismus, gegen die, vor allem die Zweite Weltkriegs, Alt-Nazis und so weiter gesungen.
Ja.
Aber jetzt dieser Umgang der Normalbevölkerung aufkeimender.
Das kam vorher doch. Es gibt viele Songs, wo das vorkommt, wo Leute attackiert werden dafür, dass sie halt so diese simplen rechten Parolen Ausländer raus äußern. Das taucht schon immer wieder in Stücken aus der Zeit auf, muss man schon sagen. Das ist ein Thema, was immer wieder vorkommt, woran du merkst, da wird was replikiert, was Alltag war, ja. Und ich finde halt schon, Kebab-Träume ist schon ein toller Song, weil er, und deswegen hat der mich auch, glaube ich, nie losgelassen, weil ich finde einfach genial, diese neuen Zeilen, die ja so ein bisschen Dada-mäßig montiert sind, aber auch wie so Bildschlagzeilen eigentlich klingen, wo Gabi ja auf eine sehr lustige Art und Weise eben diesen sogenannten Überfremdungsangst, Überfremdung ist ja so ein eigentlich antisemitischer Begriff aus dem 19. Jahrhundert, der da aber in den 70er Jahren wieder aufkam unter deutschen Rechten, wo dieser Überfremdungswahn, diese Paranoia halt sehr lustig bloßgestellt wird, aber in diesen Zeilen, ne, Kebab-Träume in der Mauerstadt, ja, also da geht's dann einfach über Imbiss, wo du Kebab kaufst in West-Berlin. Türk-Kultur hinter Stacheldraht. Ein Freund von mir hat mir über Facebook ein Foto weitergeleitet. Eine Aufnahme aus Kreuzberg, 70er Jahre, ein Laden, wo wirklich Türk-Kultur drüber steht, wo ich mir dann jetzt im Nachhinein
gesagt,
genau, türkischer Kulturverein, wo ich mir dachte, es kann gut sein, dass Gabi da dran vorbeilief und einfach dieses Schlagwort Türk-Kultur gedacht hat, super, das nehme ich in meinen Song auf. Also türkischer Kulturverein, ne, war ja auch Alltag in größeren Städten. Türkei in der Stadt. Neu-Izmir ist in der DDR, ja, also woher die Leute kommen aus Izmir, kommen aus Istanbul, Anatolien. Atatürk der neue Herr. Wenn man sich ein bisschen interessiert für türkische Geschichte, weiß man, wer Atatürk ist. Also da spiegelt sich schon die Realität von westdeutschen Städten der 70er Jahre sehr stark wider. Ebenso grell überspitzt und unter der Perspektive, ich mache mich jetzt lustig über Leute, die denken, der Untergang des Abendlands ist jetzt nah, weil diese Türken jetzt wirklich nicht mehr vor Wien stehen, sondern sind schon überall. Also das ist ja der Hintergrund dieser rechten Paranoia. Und da finde ich schon, also der reflektiert da schon was du im Alltag natürlich wahrnimmst, ja.
Ein anderer Song, in dem Türken konkret auftauchen, ist von Ideal.
Genau, natürlich Berlin.
Berlin, zwei genau. Türken, halt die Kontrolle
auf. Ja. Und da habe ich dann mit Leuten gesprochen, die so ein bisschen älter sind als ich, zum Teil Fanzines gemacht haben, auch schon seit 79. Und der meinte so, naja, also gut, aber ich meine, das ist eben der Unterschied zwischen dem Text von Gabi und dem Text von Annette Humpe, weil in Berlin ist es eigentlich Exotismus, ja. Und ich kenne die Leute ja, meinte so, die hingen doch alle in Schöneberg rum, die hatten doch mit den Kreuzberger Türken überhaupt nichts zu tun. Das ist so Exotismus, den nimmt man halt so mit und stellt es dann so aus. Ja. Das wurde dann schon wieder kritisiert. Ja, und kann ich aber auch nachvollziehen, ja, weil das da ja nur so Teil von so Lokalkolorit ist, aber trotzdem auch erzählt, wie selbstverständlich es ist. Ja. Also man riecht Oliven und Majoran, ne? Also das Riechen ist sehr wichtig. Ich zitiere ja auch ausführlich so einen ziemlich verrückten Artikel aus dem Spiegel von 1972, der sich damit befasst, eben über Ghettoisierung in westdeutschen Städten, wo es eben über die Einwanderungsgesellschaft geht, wo die damals schon sagen, das sind aber keine Gastarbeiter, sondern das ist klar, die Leute, die leben jetzt hier, ja. Und was das für Probleme verursacht, da gibt es einen Absatz, der handelt davon über die deutschen Nachbarn, die sich von den fremden Gerüchen gestört fühlen. Und das taucht dann eigentlich schon ziemlich kongenial eben in diesem Berlin-Song von Ideal auf, wobei es dort positiv gewendet wird, er riecht hier interessant. Und die türkischen Melodien, die man durchs Fenster halt hört, ja. Du hast recht, da wird auch Alltag beschrieben, aber wie gesagt, kritische Geister sagen exotisierend, was man so sehen kann.
Gab es denn den einen Moment, wo, also so ein Buchprojekt, sowas zieht sich ja typischerweise über einige Jahre, auch ja, in deinem Fall, ja, wo sich das so konkretisiert hat, so gesagt hast, das ist so dieser Blickwinkel auf den Teil der Musikgeschichte, aus dieser Richtung hat das vor mir noch nicht jemand wirklich mal zusammengefasst und fokussiert. Wo kam das her?
Also es ist so, das hat verschiedene Layers, ja, verschiedene Ebenen. Kebab-Träume war immer einer meiner Lieblings-Punk-Songs, wenn man jetzt so will, ja. Ich habe den natürlich zuerst kennengelernt in der Fehlfarben-Version, weil das war die populärste, Millitürk, wo Peter Hein singt. Später dann erst die Duff-Version mit Gabi. Ich fand es immer einen.
Nein, sehr guter Hinweis, weil ja. Ich glaube, das ist wieder so ein typischer Fehler, den manche Leute. Ach so, von dem ist es eigentlich.
Ja, richtig, das, genau. Genau. Gabi hat den Text geschrieben.
Dieser Plan pour moi und so weiter. Jet Boy, Jet Girl, ja Moment, Elton Cotello, von wem ist es denn jetzt wirklich? Und richtig. Wer hat es zuerst gemacht?
Richtig, ja. Nee, Gabi hat den Text geschrieben, als er Background-Sänger und Tänzer von Mittagspause war, wo Peter Hein der Sänger war. Als die sich aufgelöst haben, hat Peter, wie das oft diese Bands damals gemacht haben, der fand den Text halt super, hat ihn in seine neue Band mitgenommen und hat ihn selber, bei Mittagspause hat ihn auch schon selber gesungen, weil er der Sänger war. Und dann gibt es eben lustigerweise in sehr kurzer Zeit von drei involvierten Leuten eben diese Versionen. Die allererste Version ist auf einem, aber gut, es wird sehr nerdistisch, egal, auf so einer Marktteilenaufnahme Into the Future Festival von Alfred Hilsberg. Ich glaube, die erste richtige Aufnahme, da spielt es Mittagspause. Der Titel lautet damals noch Wir sind die Türken von morgen auf dem Plattencover. Dann hat es Mittagspause aufgenommen, Peter Hein singt es. Dann hat es Gabi Delgado mit Duff selber aufgenommen in England, da heißt es Kebab-Träume. Und dann die bekannteste Version, weil einfach das Fehlfarben-Album sich sehr gut verkauft hat. Also jeder, der irgendwie sich für Musik interessiert hat und zwischen, sagen wir mal, 13 und 20 war, kannte dieses Album damals. Und deswegen, glaube ich, die meisten Leute kennen halt diese Fehlfarben-Version. Aber das war immer so ein wirklich ewiger Lieblingssong von mir. Und ich hatte mir schon lange gedacht, eigentlich will ich mal aus meiner Perspektive über diese verrückten Sachen schreiben. Ich meine, die Bibel gibt es ja sozusagen, Verschwende deine Jugend ist ja da, von Jürgen Teipel. Das ist ja schon so ein Grundlagenwerk. Aber ich hatte das Gefühl, das hat auch seine Beschränkungen, wenn man Leute nur sprechen lässt, weil du kannst nichts dazu erzählen, du kannst den Kontext einfach nicht geben. Und es gab viele Aspekte, die für mich dauerlicherweise nur sozusagen nur am Rand, die kamen zwar vor, aber zu kurz. Ja.
Also wenn man dieses Bedürfnis sagt, Moment, da muss man aber jetzt tiefer rein.
Genau, richtig. Also einfach so auch aus Interesse und aber auch, weil ich dachte, da gibt es noch mehr zu erzählen und weil ich aber auch Lust hatte, Zeit damit zu verbringen und einfach mehr wieder diese Musik zu hören. So. Und aber sozusagen, dass die Ursache, so historikermäßig gesprochen, der Anlass war dann, dass natürlich in den Nullerjahren es in Deutschland nochmal eine neue Diskussion gab, inzwischen dritte oder gar vierte Generation von Kindern von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern in Deutschland, was mit sozusagen, welche kulturelle Situation das eigentlich ist, ja. Dass deren eigene Kultur, was jetzt so türkischsprachiger Pop oder Folk ist, eigentlich am Rande von deutscher Wahrnehmung stattgefunden hat. Es gab eine große Diskussion, es gab dann die tollen Compilation Songs of Gastarbeiter, die Imran Ayata und Bülent Kulucu gemacht haben, wo Stücke zu hören sind, die in Deutschland entstanden sind von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern und wo es ein paar wenige Stücke auch gibt, die auf Deutsch gesungen werden, weil die allermeisten sind auf Türkisch. Und im Zuge dieser ganzen Debatten wurde mir das dann nochmal deutlicher, dass das eigentlich völlig unerzählt ist. Und dass das aber vielleicht sogar die noch spannendere Geschichte ist, weil es eben nicht so eine Parallelgesellschaftengeschichte ist, die natürlich wichtig ist auch für die Leute. Ich finde das super, natürlich, dass das repräsentiert wird. Aber eigentlich ja auch spannend ist, die Stellen sich anzugucken, wo sich diese Einwanderungsgesellschaft halt auch wirklich als solche repräsentiert in so Bands. Also in den Themen, die sie besingen, wie Kebabräume, aber auch eben in der Zusammensetzung von Bands. Und das war dann nochmal so ein Anstupser, da doch nochmal genauer hinzugucken. Und das hat sich dann aber sehr gut auch eingefügt in was mich immer schon interessiert hat, nämlich in die Auseinandersetzung in deutschen Punk und neuer Welle mit alten Nazis, die immer noch da sind, in die Gesellschaft prägen und mit sozusagen Verdrängung der Nazi-Geschichte. Weil natürlich als Punk aufkam, Ende der 70er Jahre, gab es natürlich in den Zeitungen, hat es schon mal eine Welle gegeben der Auseinandersetzung, nämlich wegen der Auschwitz-Prozesse in Frankfurt in den 60er Jahren, 64, 65. Aber man muss bedenken, diese quasi popkulturell, die Fernsehserie Holocaust, die überhaupt diesen Begriff nach Deutschland gebracht hat, die
Ende der 70er.
1979 ja. Wurde die vom NDR ausgestrahlt. Und natürlich gab es aber auch in der Publizistik, gab es so Serien, immer wieder Spiegelstern, die großen Zeitungen haben natürlich auch immer wieder sozusagen diese Aufarbeitung irgendwie betrieben. Aber es war schon generell so, dass es so immer noch eine sehr starke Verdrängung gab. Und das war nicht immer interessant, wie halt Punk im typischen Gestus auch sozusagen der Zuspitzung und der Provokation halt diese Themen aufgenommen hat. Und da gab es dann einen Zusammenhang, den ich schon spannend fand. Das nächste, auch der Mittelteil, geht eigentlich sehr stark darüber, über diese, wie Nazi-Vergangenheit in diese Kultur geprägt hat, ja. Und das ging aber natürlich ganz gut zusammen, ne? Weil man eben halt festgestellt hat, und das kenne ich aus eigener Anschauung, also wenn Leute dir auf dem Schulhof Witze erzählen, wo du nachher verstehst, das war mal ein ziemlich fieser Judenwitz, der über Massenvernichtung geht und man hat jetzt einfach das Wort Jude durch Türke ersetzt. Also da sieht man nämlich auch, dieses Erbe auch immer noch da ist. Ja.
Wie unkritisch ja. Auch wir als Kinder und Begriffe findet. Es war ja, es war wahrscheinlich ja, bei dir in der Familie oder konntest genauso, das hieß bis zur Vergasung.
Ja gut, das waren solche.
Das hat bei mir Gott sei Dank keiner gesagt,
aber klar, das war absolut normaler. Aber ich habe schon als, glaube ich, 12, 13, 14-Jähriger gedacht, so, also in dem Moment, wo du wusstest, was da passiert ist, habe ich mir schon als quasi junger, pubertierender schon gedacht, so, was labert ihr da eigentlich? Ja? Also ich meine, ist ja voll kaputt.
Ja. Spätestens dann, wenn man im Geschichtsunterricht das hatte und aufgepasst hat und dann anfing, Fragen zu stellen. Ja. Interessant ist ja, dass sich also wenn ich jetzt mal auch die letzten 30 Jahre Ox so 35 Revue passieren lasse, dass, also wenn ich, wenn man jetzt mal ganz selbstkritisch ist, ist Punk, Hardcore schon zu sehr großen Teilen wirklich eine bio-deutsche Musik.
Yeah.
Es werden dann auch jetzt so aus den USA kommen, natürlich gibt es so Trends wie so Afro-Punk und solche Trends, aber das sind Dinge, die so im Alltagsleben, im Festivalprogramm, in dem, was auf Bands auf Tour geht, wird das kaum irgendwie thematisiert oder kaum repräsentiert. Und mal ganz drastisch gesprochen, scheinbar finden sich Menschen, die mit eben familiär diesen Migrationshintergrund haben, heute viel eher in Bereichen von Rap.
Ja, klar.
R&B in solchen Bereichen eher zu Hause, als dass sie Metal, Hardcore, Punk oder irgendwie laute Gitarrenmusik machen würde. Würdest du sagen, dass du da irgendeine Art Erkenntnis hast, wo das herkommt, dass in Relation zur so bunt wie die Gesellschaft jetzt ist, dann in Anführungszeichen unsere Musik dann doch noch sehr, ja, so biodeutsch von den Biografien her ist, wieso sich da nicht mehr vermischt und überschnitten hat?
Schwierig zu sagen. Es gibt wahrscheinlich viele Ursachen. Ich denke halt schon, jetzt vielleicht was Ox-Leserinnen und Leser nicht so gerne hören, aber zum Großteil ist natürlich so, das, was heute Punk ist, auch relativ konservativ, weil es bezieht sich auf eine Form, die mal vor 40 Jahren entwickelt worden sind.
Und also musikalisch.
Musikalisch meine ich jetzt, ja. Also jetzt nicht von den Texten oder so, nee, aber von der quasi von der Ästhetik her, ja. Das ist ein eingeführtes Genre. Und natürlich ist allein schon so deutscher Rap neuer, ja. Und ist vielleicht dadurch auch interessanter und vielleicht auch deswegen interessanter, weil das vielleicht auch an so einer Tradition näher dran ist, von wie man so reimt oder singt. Könnte ich mir vorstellen, aber das ist jetzt echt nur so eine ganz wilde These, ja. Dass das eher anschließbar ist. Aber vielleicht hat es auch mit der Ästhetik zu tun. Ich hatte ja vorhin den smarten Kollegen erwähnt, der mit Immobilien arbeitet. Der meint, also da konnte ich das sehr gut nachvollziehen. Der meinte so, ja, aber das war mir irgendwie alles zu ein bisschen so, ihr mit euren kaputten Klamotten. Ja, ich wollte halt gut ausschauen, ja. Und keine Löcher in der Hose haben. Warum soll ich so abgerissen rumlaufen? Das ist nicht mein Style. Und ja, also was soll man da, gut, da kann man jetzt anfangen zu interpretieren, ob das irgendwie kulturell, ich finde es ja immer auch problematisch mit so diesen kulturellen Zuschreibungen, warum machen die das oder jene das? Kann auch einfach sein, dass man da eher sein eigenes Ding machen konnte, ne? Und dass du vielleicht auch, dass es doch auch sowas wie Barrieren gab, die vielleicht nicht ausgesprochen worden sind. Ich habe gesagt, generell war das inklusiv, aber vielleicht war das doch für Leute auch von außen gesehen eine geschlossene Gesellschaft, die sehr deutsch aussah, wo man dachte, da, was habe ich da zu tun? Bin ich da überhaupt willkommen? Komme ich da überhaupt drin vor oder so? Kann ja auch sein.
Also meine Vermutung wäre jetzt so ein Schuss ins Blaue, dass es natürlich auch, also im Gegensatz zu UK, wo Punk ja sehr proletarisch war, dass, naja, Gymnasiastenkind, du, ich, Punk in Deutschland war jetzt
tendenziell schon eher so ein Mittelklasse-Ding.
Ja, schon eher so ein...
Aber gut, weil wir alle Kleinbürger sind in der Mehrzahl, sage ich jetzt mal, um den guten alten Kleinbürgerbegriff mal und so weiter. So viele Proletarier, so richtige Proletarier gibt es dann nicht. Die meisten sind Kleinbürger, also Mittelklasse. Und da entscheidet sich halt so ein bisschen der Dünkel, ne? Ob du dann Apotheker bist und selber schon akademisch in deiner Familie bist oder ein bestimmtes Geld hast in der Familie oder nicht. Das ist ja eher so der Klassenunterschied in Deutschland. Also der Kleinbürger, der nichts hat und die also ziemlich wohlhabend sind, ja. Aber ich finde ja weder so Proletarier gibt es so viele noch, also jetzt schon gar nicht mehr natürlich in der Industrie, früher mehr, aber das ist ja die Unterscheidung, ja. Aber es stimmt schon, ich würde schon dem Recht geben, das ist schon eher auch die Gebilde. Aber wenn du auf Konzerte gegangen bist, fand ich schon, das war dann schon so, gab schon viele Realschüler auch, ja. So in Bayern gibt es ja dieses Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Und bei uns gab es viele Realschüler, die du, wenn du ausgegangen bist, getroffen hast. Und Hauptschüler auch weniger, Realschüler,
ja. Natürlich, wenn wir über Metal reden, da war dann schon, also Metal- und Metallfacharbeiter, da war die Überschneidung vielleicht schon eher gegeben, muss man sozusagen.
Metal war eher schon so eine Volksmusik auf dem Land, ja, würde ich sagen. Das hat doch viel mehr Leute erreicht.
Ja.
Klar, also ich meine, so, wer hat Punk gehört da in Dillingen? Ja? Also die Musik, die ich gehört habe, haben wahrscheinlich, konnte ich mit so 2, 3 Leuten teilen. Und das war dann, da musste dann Radius aber schon 30 Kilometer dann schlagen. Und was populärer war, war halt wirklich so die Wafer, wie die damals hießen, also die Gothic-Leute, die dann so Cure und Bauhaus und sowas gehört haben. Das war eigentlich die größere Gruppe. Das war eigentlich die dominierende Jugendkultur des Bildes. Und die Popper natürlich. Föhnwelle und die entsprechenden italienischen Klamotten.
Denkst du, es würde den Stoff hergeben, vielleicht nicht du, aber jemand anders, quasi eine Fortsetzung zu deinem Buch zu schreiben, das jetzt eher auf die heutige Situation. Okay.
Kann man machen. Also, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass es so ein bisschen paradox ist, ja, weil einerseits ist der Claim schon, das war inklusiv, ja, weil die Leute tauchen da ja auf. Andererseits benenne ich die jetzt und dann ist es auf einmal wieder so eine künstliche, mit dem Finger drauf zeigen, okay, das ist ja eine besondere Gruppe hier, ja. Da kommst du in dem Fall aber nicht raus aus diesem Paradoxon, durch das Benennen dann doch wieder zu tun, als wäre es was Besonderes. Aber klar, das kann man weiterführen, wobei sich jetzt doch sozusagen die Gesellschaft ist ja doch nochmal 40 Jahre später doch nochmal woanders, ja, Gott sei Dank. Ja? Also da hat sich ja was getan. Es sind wieder neue Generationen gekommen, die viel selbstverständlicher auch sozusagen gemeinsam an der Kultur teilnehmen. Ich finde, das kann man ja gar nicht mehr jetzt trennen, ne? Also man sieht, das konnte man damals schon nicht dran, aber jetzt noch viel weniger. Was ist denn deutsche Kultur heute, ja? Also da kommst du mit Bio-Deutsch sozusagen nicht mehr weit, sondern das ist extrem multikulturell beeinflusstes Feld, ja?
Ja, also, können andere Faschisten versuchen, das zu definieren, natürlich. Aber das ist...
Natürlich, das ist eine absolute Fantasie, ja?
Ja.
Dieses Deutsche, was die sich vorstellen, das hat es sowieso noch nie gegeben, aber umso weniger... ist es heute realisierbar. Das ist einfach Unsinn. Ne? Das hat mit Realität nichts zu tun.
Ja, postfaktisch, sagt man so schön.
Genau. Ja.
schön, dass wir da zumindest drüber lachen können, aber man kann ja nur, man muss eigentlich über diese Leute lachen, weil sie eben so absurd sind in ihrem Darstellung. Wie gibt es denn, das mal so abschließen möchte ich noch fragen, Reaktionen auf das Buch. Also jetzt natürlich nicht unbedingt nur aus dem akademischen Bereich, super Darstellung, aber jetzt auch von, aus eher so Communities oder so. Wie wurde sowas rezipiert? Wie wurde das Buch rezipiert?
Das ist ja mal schwer zu sagen, weil was du siehst, ist natürlich so Rezensionen, die nimmst du wahr und wenn du wirklich persönlich von Leuten angesprochen wirst, dann aber meistens, weil man sich eh schon kennt. Und wo man es aber natürlich sehen kann, ist bei Lesungen. Und das ist interessant, je nachdem, wo man ist, kommen dann auch relativ viele junge Leute erstmal, was ich interessant finde, weil das war auch so ein bisschen meine Absicht, jetzt nicht nur für unser Eins und die Älteren, weil wir kennen die Geschichte ja so ein bisschen, uns jetzt nochmal gegenseitig so nostalgisch von den alten Tagen zu erzählen, sondern ich wollte schon was transportieren, was für die jungen Leute vielleicht auch interessant ist zu hören, dass es so Auseinandersetzungen, die heute führen, auch schon mal geführt worden sind und vielleicht auf ein bisschen, manchmal sogar gewitztere Art und Weise, weil man nicht so politisch korrekt ist in Punk-Songs oft, ja, und satirisch arbeiten kann. Das ist interessant. Die sind jünger und dann weiß ich jetzt dann zum Teil auch gar nicht. Also okay, wenn ich auf meinen Insta schaue, dann sehe ich, dass mir so Leute folgen, die türkische Nachnamen haben, seit das Buch rausgekommen ist, wo ich dann merke, okay, da hat jemand offensichtlich, war von dem Titel angesprochen, was ist das denn, wer sind die Türken von morgen, ist ja auch ein nicht unproblematischer Titel, wenn man die Geschichte gar nicht kennt, ja, weil man kann das ja als einen faschistischen Angstslogan ja auch lesen. Nee, und da merke ich schon, also es gibt offensichtlich dann schon jüngere Leute, die so einen Hintergrund haben und dann das spannend finden und dann manchmal kriege ich auch Feedback und die sagen, eine super Geschichte, ist sehr, sehr interessant, auch das mal zu lesen. Auch eben gerade, weil die dann, also so habe ich das dann gehört, dann eben auch sagen, naja, also das ist eine Geschichte, die man gar nicht auf dem Schirm hat, die aber sehr interessant ist, weil die nochmal einen ganz anderen Aspekt von quasi Realität von GastarbeiterInnen, ihren Kindern in Deutschland nochmal zeigt.
ja auch im jenseits von einem Klischee.
Richtig, ja, genau. Weil du es eben nicht erwartest. Du erwartest nicht, dass der Gitarrist von Bildstörungen türkische Eltern hat und aus Anatolien irgendwie nach Deutschland eingewandert sind.
Ja.
Eben weil es das Klischee gibt, das ist eine weiße Kultur.
Ja, aber gut, dass du das, und damit kommen wir dann auch wirklich zu Ende. Ja. Erklär mir doch nochmal diesen Satz. Natürlich ist das jetzt so ein Achtung, Spoiler-Alarm, ja. Aber dieses, wir sind die Türken von morgen. In der Tat, der Slogan wurde ja, der kann in viele Richtungen gedreht werden. Du hast ihn als Buchtitel genommen. Mhm. Was wollte der Künstler uns denn damit sagen?
Ja gut, wir können jetzt nochmal die neun Zeilen schnell zitieren. Das geht ja wirklich schnell. Kebab-Träume in der Mauerstadt, Türk-Kultur hinter Stacheldraht, Neu-Izmir ist in der DDR, Atatürk der neue Herr, Milliyet für die Sowjetunion, in jeder Imbissstube ein Spion, im ZK Agent aus Türkei, Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei, wir sind die Türken von morgen. Das ist der gesamte Text von den Kebab-Träumen. Ich habe das schon erwähnt, es ist eine Satire meiner Ansicht nach auf Überfremdungsangst, auf diese rechte Paranoia, dass das Abendland untergeht, dass Deutschland nicht mehr deutsch ist. Und wir sind die Türken von morgen, bringt das natürlich auf den Punkt. Also wir sind dann vermutlich die Deutschen, so interpretiere ich das, die Türken von morgen sind. Ich habe auch einen Leserbrief gefunden aus dem Spiegel aus dem Jahr 82, der das fast genauso formuliert. Werden unsere Kinder und Kindeskinder überhaupt noch wissen, was Deutschland ist, wegen der Einwanderung? Ja?
Aber das eben ist es... ironisiert, natürlich. Aber in der Tat, es steckt genau das dahinter, so, ja, dann sind wir ja die Minderheit im eigenen Land.
Genau,
die Minderheit. Wir Bio-Deutschen sind dann die Marginalisierten, wenn die überall da sind.
Richtig, genau. Und wir sind die Türken von morgen, natürlich erzählt natürlich auch schon die Xenophobie und den Rassismus mit. Also so wie wir die heute behandeln, werden wir bald von denen behandelt werden, wenn die in der Mehrheit sind. Das steckt natürlich da auch drin, meiner Ansicht nach. Ja.
Deshalb ist es also... du hast ihn sehr gut nochmal runtererzählt, ein exzellenter Text, der auch heute noch sehr viel über gewisse Ängste und Befindlichkeiten,
spielt mit also Ängsten. Absolut, da steckt eine Angst dahinter, eine Verunsicherung auch, ja? Das darf man nicht außer Acht, das ist ja nicht nur Dummheit und Hass oder so, sondern am Boden davon ist eine Verunsicherung, mit der ja quasi faschistische Parteien immer arbeiten. Leute sind verunsichert aus irgendwelchen sehr unterschiedlichen Gründen, ja, in ihrem Bild von Männlichkeit sehr oft. Es geht ja viel auch um Geschlechterfragen. Also die sind überfordert davon, dass so Männer jetzt nicht mehr das sind, was man gelernt hat als Kind zum Beispiel. Dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass Leute halt auch vielleicht Nachbarn hast, die von woanders herkommen und jetzt was anders kochen zum Beispiel, das riecht anders. So ganz banal und du kommst damit nicht klar. Und das wird dann eben kanalisiert in so eine Überlegenheits- und Abgrenzungsfantasien.
Im nächsten Podcast reden wir dann darüber, wie die CDU all das verkackt hat, indem sie sich in ihrer Politik niemals damit beschäftigt hat, genau diese Gastarbeiter, die eben nicht wieder gegangen sind, sondern gekommen, um zu bleiben, wie es versäumt wurde durch eine an Blut orientierte Nationalitätsdefinition, wirklich über Jahrzehnte keine Integration in rechtlicher Hinsicht durchzuführen. Wirklich, aber das ist dann nochmal ein anderes.
Das ist eine andere Geschichte. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir für diese Aufzeichnung.
Merci.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.